Ja, also wenn du bei einer Grand Tour unter die ersten 10 fährst, dann verdienst du eigentlich schon ab 1 Million.
Wo das Gehalt auf jeden Fall stabil bleibt, ist im KT-Bereich.
Stabil bei 0 Euro.
Bei 0 bis 250 Euro. Ja.
Ey, vielleicht können wir es mal probieren. Wir gehen Pogacar so ein bisschen Vorsprung und dann fahren hinten einfach so 10 Belgier für Remco.
Ja gut, aber wir können es schlecht organisieren.
Man müsste dann auf jeden Fall alle Fahrzeuge aus dem Rennen.
Ja, das stimmt auch. Das war auch mal wieder großartig da.
So von seinen Teamkollegen der letzten Jahre hört man schon immer wieder Geschichten, wie sonderbar er auf jeden Fall ist. Und ich saß 2020 irgendwann mal bei der Familie Oltebruks im Wohnzimmer. Der war damals noch 16, 17. Ja, war ein sehr interessantes Gespräch und als ich dann da raus bin, da war mir schon klar, okay, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht die neuen Agenten von ihm.
Du bist mal wieder im Besenwagen gelandet. Mach dir keine Sorgen. Wir haben dich aufgelesen, aber du bist in bester Gesellschaft und Ende der Saison ist der Leistungsdruck ja eh nicht mehr ganz so groß. Also lieber gemütlich im beheizten Bus, als bei diesem ersten Niesel da draußen quälen. Ich meine, sogar Mathieu hat ja dieses Jahr schon frühzeitig Septemberitis bekommen. Wir fahren dich sicher von der Europameisterschaft nach Hause und blicken auf die News der Woche. Danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
So, ganz kleiner Infoblog zum Start. Ich habe nämlich noch die Sieger vom Wattbüro der Weltmeisterschaft zu verkündigen. Sieger und Siegerinnen. Es sind für Preise der Firma Gonzo, Sieger des Männerrenns. Wir mussten losen. Habe ich schon gesagt, letzte Folge, das waren Kilian Platz, Luddy und Prinz und für Preise der Firma Schwalbe im Rennen der Frauen Ben Hilly, Cedric und Feuer Leo. Also freut euch, Schwalbe und Gonzo wird sich bei euch melden.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, wir haben es letzte Woche schon gesagt, 4 Stunden im Schnitt kauft der Deutsche ein, spare ich jetzt. Bestellbar Flaschenpost. Ich habe durchgerechnet. Winter, 4 Monate, 4 Stunden die Woche sparen. 16 Wochen mal 4, 64, ganze Monat. In 4 Monaten trainiere ich 5 Monate. Ich bin so fit nächstes Jahr. Ich bin UCE-punktreif auf jeden Fall. Dank Flaschenpost.
Ja, da müsste ich jetzt eigentlich mal rückwirkend ausrechnen, wie viele Trainingsstunden ich schon durch Flaschenpost dazu bekommen und nicht trainiert habe. Weil ich benutze es jetzt schon seit ein paar Jahren und ich wüsste gar nicht, wie ich ohne Flaschenpost noch Flüssigkeit zu mir nehmen würde.
Ja, völlig dehydriert ohne Flaschenpost, Paul Voss. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt unser Lifehack hier im Winter, jetzt wo auch Tage kürzer werden, Trainingszeit wird wertvoller. Ich glaube, keiner von uns ist so ein Dunkeltrainierer, also ich auf jeden Fall auf gar keinen Fall. Und wenn du sparen willst, gebe ich jetzt das Wort an unseren Sparexperten.
Genau, ich spare ja mal gerne hier und da ein paar Taler und das könnt ihr natürlich jetzt auch tun. Und zwar, wenn ihr den Code Besenwagen10 noch nicht genutzt habt, dann macht es jetzt, spart 10 Euro, keine Lieferkosten und spart mehr Zeit für die letzten schönen Sonnenstunden des Jahres.
Eure Flaschenpostfans vom Besenwagen.
Ja, alle weiteren Infos und den Code mit Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Habt ihr den Post von Mathieu gesehen, wo das in Trainingspeaks die Kommunikation mit seinem Coach drin ist?
Nee, ich habe nur die Intervalle gesehen.
Nee, der Coach schreibt so in Trainingspeaks als Kommentar, why didn't you do the intervals? Und er schreibt nur so, Septemberitis.
Ja, der ist schon in der Winterpause.
Ja. Der hat schon Feierabend gemacht, der spielt für Golf. 2025.
Aber es ist interessant, dass er die Intervalle trotzdem fahren soll in der Pause.
Ja, ich weiß nicht, von wann der ist ja schon ein bisschen älter gewesen, der Post.
Ah, okay.
Das war jetzt nicht unbedingt diese Woche. Ich hatte es nur gelesen. Oder irgendjemand hat es geschickt jetzt gerade. Ja, wie sieht es bei euch aus so mit Septemberitis, Oktoberitis mittlerweile?
Ja, Paul ist doch kurz vorm Highlight, oder?
Ja, ich bin auf jeden Fall auch kurz vorm Siedepunkt, ja.
Heiß wie Frittenfett. Ja, noch. Hast ja auch nochmal eine kleine Pause einlegen dürfen zwischendrin.
Die war richtig schön, ja. Noch anderthalb Wochen Fahrrad fahren und dann ist Pause.
Was kommt denn nach der WM noch?
Noch ein UCI-Rennen in Belgien. Hm. Ich glaube, auf dem ähnlichen Kurs, so wie letztes Jahr die WM war, in Leuven.
Mhm. Okay. Also eine Radwegstrecke.
Ja. Kannst du ja auch vorbeikommen mit deinem Dogma, mit dem Straßenrad.
Mit dem Straßenrad, genau. Ja.
Ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Wochenende. Ich mache Freitag Anreise. Wann fährst du hin? Fährst du erst Sonntagmorgen hin?
Also jetzt aus Düsseldorf ist
es. Das ist ja jetzt nah.
Ey, das ist so krass, man. Das ist so ungewohnt. Ich habe gestern Recon der Strecke gemacht, eine WM-Strecke. Und bin einfach morgens von hier aus hingefahren und dann wieder zurück. Und nicht irgendwie so 7 Stunden Auto fahren, sondern einfach so 50 Minuten eine Strecke.
Ja.
Das ist, also ich brauche in Berlin ja länger. Irgendwie als andere
Ende aus der Stadt rauszufahren.
Ja. Also ist echt geil. Und dann das Rennen nächste Woche in Leuven, da fahre ich einfach morgens hin. Ich fühle mich wie so richtige Flamme jetzt, die auch immer so morgens zu Radrennen anreisen.
Flamme aus dem Ruhrgebiet.
Flämische Deich. Ja. Ey, ich habe mir überlegt, diese Köln-Düsseldorfs-Geschichte, so dieser Streit. Bei uns steht wirklich überall Deich. Also ich habe jetzt mal, nachdem du das gesagt hast, so warum sagst du Deich oder warum sagt ihr Deich, habe ich mal so geguckt, das steht wirklich bei uns an jeder Straße. So Flair-Deich, hier Deichstraße, dies, das, alles mögliche. Ich glaube, oberhalb von Leverkusen fängt einfach Norddeutschland an.
Ja, erstmal das und das ist einfach ein Deich.
Meine Theorie.
Also ich glaube in Köln, ich weiß nicht, ob es da hoch...
Deswegen ist die Mentalität auch so anders von Köln zu Düsseldorf.
In Köln gibt es ja einfach einen Hochwasserschutz, glaube ich, ne? Da lässt man das Wasser einfach in die Stadt.
Doch, dann fluten wir die Tiefgaragen.
Die Tiefgaragen werden geflutet in Köln,
ja. Wirklich.
Also Paul, du lachst, es aber wirklich so.
Ist es echt so, okay. Aber dann wahrscheinlich auch zuerst die Tiefgaragen von dem, wie heißt dieses komische Gebäude, was ihr da am
genau
Hafen
habt? Genau das, ja.
Ja, diese Kranhäuser, genau. Ja.
Ja, gut, aber da stehen ja auch nur die günstigen Autos drin, von daher.
Ja.
Die sind wasserdicht.
Diesen Wasserding.
Ja, und ab Norddeutschland werden halt dann Deiche gebaut.
Ich hoffe, die Zuhörenden entschuldigen das, aber eine weitere Episode aus meinen Erfahrungen des Lebens im Düsseldorfer Raum. Ich muss sagen, die längeren Einheiten mag ich ja eigentlich, aber alles, was so 1,5 bis 2 Stunden ist, finde ich Berlin schon nicer, weil du ganz viele Seen hast, um die du herumfahren kannst. Es ist so fürs Auge auf jeden Fall schöner. Da ist das hier schon sehr, ja. Also man guckt sich sehr viel Gewerbegebiet an, auf jeden Fall.
Also wenn du nur 2 Stunden Zeit hast oder ich nur 2 Stunden Zeit habe, es ist schon immer selber.
Echt. Und viel Gewerbegebiet
schwierig. Halt, ne? Ab 3 ist okay, ja. Genau.
Was geht sonst bei euch so?
Ja, ich muss richtig arbeiten jetzt, seit neuestem. Aber das kann ich erst in naher Zukunft erzählen.
Okay, also endlich mal.
Selber schuld, Basti, selber schuld.
Es gibt im Moment so ein Meme, was gerade aktuell ist, wo steht, when you accidentally became important at work. Wo so ein kleines Ei zwischen so Business-Leuten sitzt und so guckt. Ja, so geht's mir gerade. Aber mehr dazu demnächst.
Und, Andi, was geht bei dir?
Nix. Ich habe ja jetzt frei. Die Saison ist vorbei. Alle Wechseltransfers sind durch. Ist ja nichts mehr zu tun bis nächstes Jahr. Ich weiß nicht.
Fett. Alle sind zufrieden, alle sind überbezahlt, wie wir auch schon wieder lesen durften.
Lombardei-Rundfahrt gucke ich mir jetzt auch das 38. Jahr in Folge nicht an. Ich habe wirklich, also von dem Rennen habe ich gar keine Vorstellung, ne?
Ja, ich bin 2 Mal gefahren, also ich kann dir sagen, es tut weh, aber da kommen wir nachher nochmal dazu, denke ich.
Ja.
Aber wer ist überbezahlt? Wo stand das schon wieder?
Hast du nicht einen Artikel geschickt hier von Richie Tello? Dass er so einen hohen Vertrag hätte bei Decathlon.
Ah, ja.
Und wir hatten es ja noch vor 2 Wochen, wo die Info einfach oder wo der Fakt rauskam, dass wenn man bei Corso Management ist, dann
kriegst du ein Premium bezahlt. Genau so sieht's aus.
Kriegst du auf jeden Fall mehr bezahlt.
Naja, dann müssen die Taschen größer werden anscheinend. Ich meine, der Richie Tello ist ja klein, ne? Also da muss ich auf jeden Fall.
Für den ist
wir
es
haben den
mehr noch mehr
Gold aufgehoben.
Die Scheine sind noch größer den für den.
Ja, vielleicht kommt daher diese Aussage, dass er so viel verdient. Für so einen kleinen ist es viel vielleicht.
Ja, also
Dollar pro Kilogramm.
Ja, also übrigens, die Aussage kam vom Secret Pro bei Escape Collective. Also habe ich ja schon mal vor einem Monat empfohlen. Kann ich auch wieder empfehlen. Ist auch wieder sehr interessant. Der hat auch wieder Perspektive geschildert aus dem Fahrerfeld bei der WM. Auch wieder sehr interessant zu lesen und sehr witzig, aber ja.
Ich schätze mal, der ist schon ein bisschen älter, der Secret Pro. Wenn es nur einer ist.
Ich glaube, der weiß nicht, wie das Gehaltsgefüge ist heutzutage.
Also es ist.
Naja. Also stimmt auf jeden Fall nicht, dass er da überbezahlt wird. Ich dachte schon nach der Vuelta aber nee, ist okay.
Ist Perspektive, oder?
Nee.
Ist immer die Perspektive, Andi.
Weiß ich nicht. Also. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er überbezahlt ist. Da gibt es ein paar andere, die sind mit Sicherheit besser bezahlt und haben noch nicht so viel geliefert. Von daher, also ich denke mal, der hat einen guten Deal jetzt, einen guten Vertrag da unterschrieben, aber auch angemessen. Also es ist jetzt nicht so, dass er da auch als nächster möglicher Toursieger gehandelt wird, ne? Also
ja.
So wird er jetzt auch nicht bezahlt.
Aber du kannst ja mal vielleicht ein bisschen Einblick geben. Er ist ja ein GC-Fahrer. Genau. Ist ja einfach Fakt.
Ja, also das möchte er gerne werden.
Kannst du, aber kannst du da ein bisschen Einblick geben, dass da, also als GC-Fahrer ist man theoretisch auch halt ein bisschen mehr wert?
Ja, also wenn du bei einer Grand Tour unter die ersten 10 fährst, dann verdienst du eigentlich schon ab 1 Million.
Und das ist halt jetzt anders als an andere Fahrertypen, ist auf jeden Fall... Also es ist schon lukrativ.
Ja, also im Verhältnis
gut, in der Grand Tour zu sein.
Wenn du es dir aussuchen kannst, dann bist du natürlich GC-Fahrer. Mhm. Oder du bist halt ein richtig, richtig guter Klassikerfahrer. Ne? Also da so schon nur die, ich sag mal, die Top 5 der Klassikerfahrer, die gehören auch zu den Top-Verdienern im Radsport. Also da kommen ja ab und zu mal solche geschätzten Einkommen raus, ne? Auf den Medienportalen. Mhm. Das stimmt jetzt vielleicht nicht beim Betrag, aber so die Leute sind auf jeden Fall auch die dann ja die Bestverdiener sind so im Radsport. Das kommt schon immer hin.
Für ein Team ist es ja wichtig, auch Punkte zu kriegen. Also sind theoretisch Sprinter auch Geld wert, aber da haben wir gehört jetzt zum Beispiel, dass Olaf Koy scheinbar den größten Sprintervertrag jemals bei Decathlon abgeschlossen hat. Wie ist es da so im Vergleich?
Wait. Jemals?
Das habe ich gelesen.
Glaube ich jetzt auch nicht, dass er da den größten Vertrag... Also es wurde irgendwann mal, das Gerücht ging rum, dass er ein Angebot über 3 Millionen, glaube ich, bekommen hat. Das, glaube ich, ist es nicht ganz. Ich glaube, das war so das auch.
Aber Sprinter schon viel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also
ich meine jetzt mal ab, also Mark Cavendish hat sicherlich einen höheren Marktwert gehabt, als Person auch, ne? Gehe ich davon aus.
Vielleicht
aber zu dem Zeitpunkt auch immer noch eine andere Zeit.
Aber ich glaube eher, dass Philipsen so der bestverdienste Sprinter ist, wenn man ihn jetzt als Sprinter sehen will. Er kann natürlich auch noch ein bisschen mehr als sprinten. Also ich persönlich glaube nicht, dass der Vertrag von Olaf Koy so groß ist, wie es da geschrieben wurde. Persönlich hätte ich dem eh nicht so viel bezahlt, aber das ist ja noch nicht meine Entscheidung. Das hat man ja schon ein paar Mal hier im Podcast, so die Budgets der großen Teams, die wachsen auf jeden Fall, sind jetzt über die letzten Jahre extrem gestiegen, wenn man mal jetzt im 10-Jahres-Zeitraum sich das anguckt. Und dementsprechend sind auch die Gehälter deutlich gestiegen, ne? Also
ist ja auch gut. Also ist ja.
Als Ex-Fahrer würde ich ja sagen, wäre es besser gewesen, wenn es die letzten 10 Jahre gesunken und da schon auf dem Höhepunkt gewesen wäre. Aber nee, so war es leider nicht. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die Talsohle miterlebt, Paul.
Ja, das glaube ich auch.
Deswegen sitzen wir jetzt hier also auf dem Podcast.
Muss immer noch fahren.
Deswegen fahre ich immer noch. Ich muss meine Bilanz verbessern. Aber ja, das ist schon krass, weil ich bin auch immer wieder überrascht, ne? Aber wir haben das Thema öfters. Und dann meinst du auch immer so, dass es halt, dass man sich vergleichen kann mit dem, was wir damals verdient haben. Und das ist halt echt krass. Ja. Aber gut, sei es den allen gegönnt. Und
wo das Gehalt auf jeden Fall stabil bleibt, ist im KT-Bereich.
Ja.
Es wird stabil bei 0 Euro.
Bei 0 bis 250 Euro.
Ja.
Ich finde eigentlich immer noch die Diskrepanz eigentlich viel zu groß.
Da sollte man Mindestgehalt eingeführt werden. Also und 0, zwar nicht 250 0
bis
3 Euro.
3 Millionen, das ist schon ein relativ großer Gap so.
Das dafür, dass du im selben Wettkampf teilnehmen kannst.
Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein, ja.
Generell interessant, so wie sich der KT-Bereich vielleicht auch in den nächsten Jahren überhaupt noch hält. Ich war letzte Woche bei der Europameisterschaft und da habe ich auch nur so ein paar Gespräche mit überhört, wo es auch in die Richtung ging, ne? Dass es so, ja, dass man jetzt im nächsten Jahr, glaube ich, gibt es zum Beispiel den Nations Cup nicht mehr in der U23. Das wird jetzt dann mit letztendlich den Devo-Teams ausgefahren. Man baut das also so ein bisschen zurück von der UCI, diese Geschichte mit den Nationalmannschaften. Dann hast du halt jetzt die Devo-Teams, die natürlich auch vom Budget her, sag ich mal, jetzt bis auf wenige Ausnahmen viel, viel größer sind als die Durchschnitts-KT-Teams. Ja, also gerade wenn man mal in Deutschland guckt, da war das ja bis auf ein paar Ausnahmen in den letzten 20 Jahren eigentlich üblich, ne, dass man da 0 bis 250 Euro bekommen hat, weil die Teams auch einfach keine Budgets hatten oder haben. Wenn man jetzt mal in andere Länder geht, sieht das schon wieder anders aus. Also da kann man auch im KT-Bereich, sag ich mal, ein kleines, normales, kleines Gehalt verdienen. In Frankreich ist das sogar vorgeschrieben, dass du da als Profi giltst und dann, die haben ein eigenes Mindestgehalt. Ich glaube, es sind irgendwie so ungefähr 25.000 Euro. Also es ist eigentlich so eher...
Also 2.000 Euro im Monat oder ein bisschen mehr.
Ja, eigentlich komisch, dass in Deutschland irgendwie keine größeren KT-Teams gibt. Ne? Wenn man so in die Nachbarländer guckt, da gibt es auf jeden Fall immer ein paar. Aber ja.
Aber man muss sagen, es gab halt zu unserer Zeit im Nachwuchsbereich war es, und es gab La Monta.
Ja, ja, genau. Das waren so die Ausnahmen. Und so die zwei Teams, die es vielleicht gab. Bezahlt, ja. Oder vielleicht hatte man so ein Team, so ein Fahrer, der ein bisschen was verdient hat, was man vielleicht so ein Gehalt nennen kann.
Bei La Monta waren das schon mehrere, die auf jeden Fall auch, also jetzt nicht viel, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, 250 bis auch über 1.000 Euro
vielleicht verdient haben. So. Ich meine, wir hoffen ja alle auf so ein bisschen diesen. Die Ummünzung des Radsport-Hypes oder des Fahrrad-Hypes in wieder ein bisschen Wachstum in Deutschland im Radsport bahnt sich ja auch an. Gerade, also ich weiß es schon ein kleines bisschen länger, zumindest aus Infos oder aus Gerüchten vom Veranstalter selbst gestreut. Sauerland-Rundfahrt nächstes Jahr beantragt vier Etappen UCI 2.2. Also ich musste schon so an die Rückkehr der deutschen Bundesländer-Rundfahrten denken. Also,
Da würde ich jetzt gerne.
Besenwagenhörer wissen, Bayern-Rundfahrt, ja. Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und sowas, das waren echt coole Rundfahrten früher, die alle ausgestorben sind natürlich heutzutage. Und das wäre jetzt tatsächlich das erste Mal, dass mal wieder ein altes Rennen sich neu ausbaut.
Ja. Jörg Schäff, du hörst wahrscheinlich zu. Ich würde gerne jetzt hier schon mal ein Mixed Gravel Team anmelden wollen. da kriegen wir wahrscheinlich auch 6 sehr gute Fahrer zusammen, die mit den KT-Fahrern in Deutschland mithalten können. Und wenn es eine Ü40-Wertung gibt, dann würde ich mich über das schwarze graue Trikot auch sehr freuen, weil dann bin ich nämlich 40. Ja, aber da würde ich gerne fahren. Also hätte ich Bock drauf.
Auf jeden Fall. Also wir kennen ja die Sauerland-Rundfahrt als Bundesliga-Rennen oder auch als deutsche Meisterschaft schon ausgetragen. Jörg Schärf schafft es da immer mit seiner Crew eigentlich gute Strecken, gute Etappenorte und so weiter an den Start zu bringen, gute Organisation. Wir sind gespannt. Ich glaube, er hofft da auch selber noch auf ein bisschen Unterstützung, womit ich jetzt auch ein bisschen Werbung mache für mögliche Partner für dieses Rennen, also meldet euch bei Jörg. Da kann man vielleicht diesen Radsport-Aufschwung in Deutschland ein bisschen mitnehmen.
Ja.
Ich hätte Bock, und ich sage ja schon immer, es muss einfach UCI geöffnet werden. Sauerland-Rundfahrt war immer Bundesliga-Rennen und war damit auf nationale Konkurrenz begrenzt. Jörg öffnet es jetzt international. Es werden ausländische Teams an den Start kommen. Da, wo es Punkte gibt, sind auch Teams am Start. Ich denke, für viele Teams ist es auch attraktiv, in Deutschland Rennen zu fahren, und insofern wird es, denke ich, sofort ein gutes Rennen werden.
Ja, auch schöne Region zum Radfahren, von daher hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert.
Und dann stellst du dich da mit den 20-Jährigen an den Start?
Ey Mann, ganz ich habe da voll Bock drauf, Mann. Also ich hätte Lust, nächstes Jahr auch hier, falls einer der Verantwortlichen zuhört, gerne für die Nationalmannschaft bei der WM
auch okay, lass es einfach stehen.
Nee, bei rund um Köln würde ich gerne mal fahren. So. Mhm. Und Sauerland-Rundfahrt, das wäre geil.
Vorsicht, macht Abschlusssaison nächstes Jahr, glaube ich.
Nee, nee.
Vielleicht können wir da direkt so ein bisschen rüberbridgen. EM, WM und so weiter. Wir haben ein Hörerfeedback bekommen, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und wir haben uns ja schon öfter so ein bisschen, ja, zumindest unterhalten, diskutiert über die Aufstellung der Nationalmannschaften bei solchen Events und dass die World Tour Teams das nicht, oft Fahrer nicht freigeben für solche Rennen und dass da drunter die Qualität halt manchmal leidet. So, wir wissen in Deutschland jetzt zum Beispiel auch, dass zum Beispiel von Red Bull Bora Hansgrohe die Fahrer eben nicht freigegeben wurden für Weltmeisterschaft für Europameisterschaft. Und Europameisterschaft.
Das ist zumindest das, was ich
gehört habe. Okay. Ja, aber es gibt natürlich auch einen Grund dafür. Ne? Man kann jetzt nicht nur in die eine Richtung treten, so die Fahrer fahren da nicht unter der Fahne des zahlenden Sponsors, der ihr Gehalt zahlt und haben natürlich auch eine gewisse Verletzungsgefahr dort, wenn sie bei dem Einsatz sind. Und der, also Michael, ist regelmäßiger Hörer, auch aus Österreich, auch so ein bisschen in der Organisation von ein paar Rennen involviert, beziehungsweise Mediaproduktion, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, meinte, im Fußball gibt es zum Beispiel das Modell, dass die UEFA oder die FIFA eine Versicherung anbieten für Clubs, wenn sich die Spieler bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften oder solchen Turnieren verletzen. Diese Versicherung springt dann ein für den Verletzungszeitraum fürs Gehalt von den Spielern. Und also das regt er halt auch an im Radsport. Ist natürlich noch nicht etabliert, aber würde doch eigentlich, kostet natürlich auch wieder Geld, die UCI oder wen auch immer, UEC. Und da wird es hapern, aber das würde doch zumindest einen Teil des Problems lösen, eventuell. Was denkt ihr?
Ob das jetzt so der ausschlaggebende Grund ist, warum man da die Fahrer nicht freigeben will? Ich glaube, das Problem liegt eher daran, dass parallel zu den Events natürlich auch noch andere Rennen laufen, wo es eben die besagten UCI-Punkte gibt und dass das eher so ein Terminkonflikt ist. Ne? Du musst halt, also wenn du jetzt schaust, Bora Hansgrohe ist ja ein ziemlich international aufgestelltes Team, es sind jetzt nicht nur deutsche Fahrer, wenn sie jetzt in jede Nation irgendwie ein, zwei Fahrer geben und es gibt 6 verschiedene, ja, dann sind auf einmal 12 Fahrer weg, dann wird es schon dünn. So, du hast ja halt auch nicht immer...
Dann meinst du, es ist eher eine Terminschwierigkeit?
Ich denke schon, ja, also ich glaube, so während der Weltmeisterschaft ist jetzt nicht so viel, aber gerade jetzt dann die Woche drauf, Europameisterschaft, da sind dann schon wieder mehrere Rennen parallel gelaufen, auch ne, relativ hoch kategorisierte Rennen, wo es eben viele Punkte gibt. Ja, ich glaube, es ist dann eher das und dann glaube ich, ist es dann auch so, dass die Teams dann einfach sagen, nee, wir machen jetzt auch keine Ausnahmen, sonst hast du ja die Diskussion mit mehreren, dann sagst du halt von vornherein so, ey, Europameisterschaften zum Beispiel, da können wir keinen freigeben, da brauchen wir die Fahrer alle. Ne, weil du hast ja jetzt aus deinem 30-Mann-Kader, hast ja auch nicht gerade alle fit, manche sind verletzt, krank, wie auch immer, wenn du dann halt noch 10 Leute irgendwie bei der Europameisterschaft am Start hast, dann wird es halt schnell eng mit der Rennbesetzung. Also ich glaube, man könnte da so ein bisschen am Termin vielleicht mal schauen, wo das besser hinpasst. Ich glaube, nächstes Jahr ist jetzt auch schon wieder direkt nach der WM. Die WM ist auch nächstes Jahr in Nordamerika, Kanada. Ist ja auch schon wieder, also neben den logistischen Problemen, direkt an 2 Wochen hintereinander. Ich glaube, da könnte es wieder Probleme mit der ein oder Mannschaften geben. Aber es gibt ja auch Teams, die sehen das gar nicht so, die supporten das eher. Ne, die sind dann auch froh, dass sie irgendwie super viele Leute bei solchen Meisterschaften am Start haben. Haben dann teilweise da auch ihren Staff im Einsatz, ne, oder geben einen Teambus zum Beispiel mit einer Nation hin. Das gibt's ja auch, aber hat jetzt zum Beispiel Bora Hansgrohe auch schon ein paar Mal gemacht. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass sie da immer den Riegel vorschieben. Aber ja, ich weiß auch nicht, ne, wie so die Kommunikation da läuft. Also ich glaube, wir haben ja jetzt in Deutschland mit Jens Zemke wieder so ein Bundestrainer, der das neben seiner Tätigkeit als sportlicher Leiter macht. In anderen Nationen hast du halt Leute, die nichts anderes machen. Die arbeiten dann meistens aber auch mit den zum Beispiel U23, U19-Mannschaften zusammen oder sind so ein bisschen generell mehr im Verband mit involviert. Weil du hast jetzt da ja auch so ein bisschen, bist ja immer ein bisschen auch darauf angewiesen, so welche Fahrer hast du denn zur Verfügung, die theoretisch auf der Strecke stark fahren könnten? Wann gehst du dann hin und planst das mit den Fahrern und mit den Mannschaften, ne, damit die vielleicht dann auch noch mal am 1. Oktoberwochenende ein bisschen Form übrig haben und nicht dann halt schon irgendwie ein halbes Jahr in der Pause sind oder nur noch das Jahr so zu Ende fahren? Das frage ich mich, wie das so abläuft. Weil, ne, ich sag mal, auf dem Kurs hätten wir jetzt in Deutschland eigentlich in Topform vielleicht 2, 3 gute Fahrer gehabt. Ja, also schon noch ein paar mehr, die da ein gutes Rennen fahren können, aber jetzt vielleicht so ins Ergebnis rein, denke ich mal, ne, Florian Lipowitz, Lennart Kemner, wenn er fit ist, wären eigentlich so 2 Namen gewesen, aber da war da einfach, ne, der Saisonplan von dem Florian Lipowitz.
Lennart ist ja gefahren, ne?
Der war dann auch einfach durch nach der Tour, ne? Wenn du überlegst, wie der davor schon performt hat, kann man jetzt verstehen, dass er dann halt im Oktober jetzt nicht mit der nochmal mit 100% Topform da in den Start geht. Aber wenn man jetzt mal, also man kennt die Veranstaltungsorte ja schon ein paar Jahre im Voraus. Ich habe immer das Gefühl, es ist relativ kurzfristig, was da so vom Verband hier in Deutschland passiert. Andere, ne, die sind dann meistens schon ein Jahr vorher auf der Strecke, gucken sich das mal an, gucken halt, welche Fahrer kommen dafür in Frage. Dann geht man frühzeitig da mit denen in Verbindung, dass man dann auch mit den Teams vielleicht sprechen kann, dass, ne, die Fahrer in dem Zeitraum freigestellt werden, speziell sich darauf vorbereiten können.
Das ist natürlich so super kompliziert. Ich meine, das ist ja auch immer noch mal, muss auch eine gewisse Eigenmotivation beim Fahrer irgendwie mitkommen, dass der sagt, okay, ich mache mir das auch selber zum Highlight, weil Konkurrenz ist ja jetzt heutzutage nicht mehr ganz so schlecht. Du musst ja auch einfach wirklich mit Messer zwischen Zähnen top vorbereitet irgendwo so hinfahren, sonst bringt es ja eh nichts.
Sonst brauchst du halt wirklich nicht dahin zu gehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, ne, dass sich die Fahrer gedacht haben, ja, okay, wenn ich da jetzt wirklich nicht in Topform an den Start gehe oder in zumindest mal sehr, sehr guter Form, dann habe ich da auch nichts zu melden. Und dann, glaube ich, sagt man eher ab. Also das kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite stelle ich mir auch immer die Frage, gerade so, ich weiß nicht, wie es aktuell ist unter den deutschen Fahrern, aber in der Vergangenheit war es auch oft so, dass sich die gesagt haben, ja, wenn ich da nicht gut performen kann für mich, dann fahre ich auch nicht gut für den anderen. Und das ist definitiv anders in anderen Ländern. Ja? Also italienische Nationalmannschaft, die fahren teilweise ja in den Wochen vor der Weltmeisterschaft zusammen schon Rennen. Ja, also die werden nicht nur für das WM-Rennen als Nationalmannschaft zusammengerufen, sondern die fahren halt vorher so ein paar Eintagesrennen zusammen, um halt diesen Team-Spirit zu stärken. Und dann fahren die auch eigentlich immer bei jeder Meisterschaft gut. Also ob es eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft ist, italienische Team, auch wenn sie keinen Top-Favoriten haben, fährt immer gut. Also
ja, lass mal reingehen in das Rennen. So, wir haben es ja ein bisschen abgehypt letzte Woche. Wie habt ihr es erlebt? Erstmal Frauen. Ah nee, stopp. Wollen wir erstmal mit dem deutschen Titel anfangen?
Den deutschen Titel.
Der deutsche Titel, das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass ich dann erstmal auf Karl Herzogs Pro Cycling Stats Profil gegangen bin und da stand, dass er 16 Jahre alt ist.
Der ist wirklich noch 16 Jahre, also der konnte jetzt seinen Titel nicht groß feiern. ja, fährt schon eine sehr, sehr gute Saison bisher. Ist, glaube ich, so einer der besten Junioren weltweit aktuell, den wir haben. Und war eigentlich auch, glaube ich, schon für die WM Mitfavorit. Da hat er so ein bisschen zu viel, glaube ich, versucht. Und jetzt zum EM-Rennen hat er, glaube ich, sich das ein bisschen anders eingeteilt und wurde belohnt. Hat dann alles auf eine Karte gesetzt, so eine Runde vor Schluss, um den Führenden da noch einzuholen. Und
Lustige Brüder-Palmares auf jeden Fall. Der eine hat ein U19-Weltmeister-Trikot geholt. Das kann der ja auch immer noch machen, weil nächstes Jahr fährt er ja noch U19. Der andere hat jetzt ein Europameistertrikot nach Hause geholt. Also, was geht ab im Hause, ja, Herzog?
Ich habe auch schon
Genpool-Lotterie, nicht so schlecht.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ne? Also, da kommen gute Sportler aus dem Haus, kann man so sagen. Ne?
Ja, habt ihr schon die erste Flasche aufgemacht?
Die erste Flasche?
Ja, frech. Frechdachse,
Corso. Nicht aufgemacht.
Corso, Betriebsausflug.
Aber wo du gerade sagst, da gab es ja schon mal einen, der aus der Familie was gewonnen hat. Mit dem habe ich telefoniert während der letzten Runde. Eigentlich, um über sein Rennen zu sprechen, was er gerade gefahren ist. Und er wusste, glaube ich, nicht, dass ich...
Emil Herzog, wer es noch nicht verstanden hat.
Sag ich so, warte mal kurz, ich muss mal gerade deinen Bruder anschreien. Dann habe ich ihn nochmal so ein paar Kilometer vom Ziel, konnte man die Jungs dann nochmal sehen. Und dann gab es bei der Europameisterschaft, bei den Nachwuchsklassen, einfach gar keine Informationen. Also es gab keine Bilder vom Rennen, es gab immer nur eine Zeitmessung am Ziel, da konntest du halt sehen, wie das Rennen so läuft und sonst halt nichts. Das heißt, man war dann auch mehrere Kilometer im Ungewissen, wie das Rennen jetzt gelaufen ist und dann kam er alleine auf die Zielgerade und dann hatte ich ihn noch gerade am Telefon, seinem Bruder. Und dann ich so, ich glaube, dein Bruder wird jetzt hier gerade Europameister. Und dann glaube ich, machen sie jetzt vielleicht zum Saisonabschluss eine kleine Feier im Hause Herzog.
Da ist er dann auch schon 17.
Ja, da ist er vielleicht auch schon 17, ja. Im November, 1. November, haben wir eben noch mal nachgeguckt.
Ja, Strecke, Europameisterschaft, war ja spannend so, super krasses Line-up. Bevor wir jetzt gleich in irgendwelche Rennanalysen kommen, erst vielleicht noch mal so ein Einblick in Tadej Pogacars Realität. Das hat ja, jeder Mensch hat ja so seine eigene Realität von Sachen. Der eine Mensch sieht so, der andere so. Und da fand ich habe euch das Reel geschickt. Gab es einen relativ guten Einblick in Tadej Pogacars Realität, wo er diesen Anstieg von der EM mit dem Team analysiert. Und oder war das KI?
Ich glaube, war das der EM-Anstieg?
Nee, das war schon echt, ne? Ich glaube schon, ja.
Okay, ich dachte, es wäre so, ich dachte, das hätte er schon mal irgendwo gesagt.
Ja, vor allem
wird, ja, das kann auch sein.
Macht es keinen Sinn, es auf Englisch zu sagen, wenn es bei der EM war.
Es war so, ich dachte, weil es sah wirklich einfach, die Strecke, die er da gezeigt hat, sah wirklich so aus wie dieser Anstieg. Naja, egal, dann ist es trotzdem.
Das kann ja jeder Anstieg sein, einfach. Das,
also, sagt auf jeden Fall, bei einem Anstieg und der Analyse zeigt so auf die Karte und meinte so, ja, hier, this part, this is easy. And here it's a bit easier. Und du kannst nur so einfach, du weißt selber schon, ja, das siehst du so, aber kein anderer Mensch im Peloton wird diese Einschätzung mit dir teilen.
Ja, vielleicht ist das so ein bisschen die Sprache, ne, dass er da nicht, anstatt, so, da ist nicht so schwer, sagt er halt, ist easy. Also ich glaube, eher so kommt das. Weil das ist ja das Ding, ne? Ich glaube,
dass er das wirklich so wahrnimmt.
Ja, ich glaube, für ihn sind die Berge genauso schnell, er fährt nur schneller. Genauso schwer, er fährt nur schneller. Das ist ja.
Ich glaube, wenn der aber so mit den anderen noch mitfährt, ist das noch nicht schwer.
Ich glaube, so viel fährt er ja nicht mit denen, leider.
Das ist, ja, aber schwer wird es erst, wenn er dann sein eigenes Tempo fährt. Naja, gut. Ja, Frauenrennen, es gibt auf jeden Fall zwei Favoritensiege. Ich hätte mich auch ein bisschen gefreut für Demi Vollering, dass sie auch endlich mal was abgeschossen hat wieder. Hat sich, glaube ich, auch selbst extrem gefreut, hat sie ja noch mal im Interview gesagt. Relativ klarer Solo-Sieg für sie, Europameisterin, darf jetzt auch ein Jahr ein sehr schönes Trikot tragen. Auch irgendwie nicer Move von Anna van der Breggen, diesen Sprint um Platz 2 nicht mehr zu contesten, weil sie als niederländische Teamkollegin von Demi Vollering eigentlich gefühlte 1,5 Stunden an Kasia Nevadomas Hinterrad nur gefahren ist und keine eine Führung. Also in dem Moment, wo Kasia anfängt zu sprinten, lässt sich's einfach komplett und wird Dritte, holt auch noch eine Bronzemedaille. Viel mehr habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen. Wie ist es für die Deutschen gelaufen? Ich glaube, Franzi Koch war wieder mega stark.
Ja.
Ich weiß, ey, Andi, was geht bei Franzi, Junge? Die mutiert ja gerade.
Ja, die wird immer besser.
Die mutiert ja gerade so zur, nicht Bergfahrerin, aber halt zu so einer Hügelklassikerin.
Ja, ich meine, sie ist ja jetzt gerade 25 geworden dieses Jahr, ist halt auch noch eine sehr jüngere Fahrerin, was man manchmal so ein bisschen vergisst, weil sie jetzt auch schon seit 4 Jahren in der World Tour unterwegs ist oder 5 sogar Und ja, es hat einfach über die letzten Jahre eine konstante Entwicklung gemacht. Aber ja, gerade so in den letzten, ich sag mal so, 2 Jahren oder seit letztem Jahr eigentlich auch ja nochmal auf jeden Fall bergfester geworden, kann man sagen. Oder kann man eigentlich nicht mehr sagen, weil jetzt bei der Europameisterschaft war sie ja schon mit einer der stärksten auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, es ist einfach eine gute Entwicklung, die sie gemacht hat. Man muss ja sehen, dass man bei der Frauen-World Tour eigentlich keine U23-Klasse darunter hat. Es gibt zwar jetzt die U23-Rennen, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, die getrennt stattfinden. Das gibt es aber auch noch nicht so lange. Und das heißt, die guten Juniorinnen, die wechseln dann oft direkt in die World Tour. Und das ist halt ein Riesensprung. Ja, und da braucht man, glaube ich, einfach so ein paar Jahre, um da sich zurechtzufinden, anzupassen. Und ich glaube, da ist sie jetzt halt sehr gut rausgekommen aus diesem Alter. Und ja, jetzt mit dem Teamwechsel, ein bisschen neues Umfeld, kann ich mir vorstellen, dass das auch noch weiter so geht. Und wir noch ein paar Jahre.
Neues Fahrrad, auch immer sehr gut.
Ja, neues Fahrrad. Auch kein schlechtes Upgrade, wo du es jetzt, wo du es sagst.
Warum?
Es geht jetzt von Lapierre, glaube ich, auf Specialized. Ne?
Okay.
Ich kann jetzt nicht so viel über das Lapierre sagen, aber ich würde mal vermuten, dass Specialized ist ein bisschen besser. Und ja, ich glaube, es ist einfach eine gesunde, gute Entwicklung, die sie gemacht hat. Und ja, denke ich mal, werden wir noch länger Freude dran haben. Das wird jetzt nicht vorbei sein.
Fünfte geworden, wer es nicht weiß, bei der EM jetzt. Und zwar im Sprint einer 5-Frauen-Gruppe, glaube ich, um Platz 4. Da hat sie sich noch mal ein bisschen überlisten lassen, nämlich ganz kurz nicht aufgepasst. Sie ist von Posi 1 gefahren und Elise Chebbi ist losgefahren, als sie gerade nicht nach hinten geguckt hat, sondern kurz nach vorne. 1,5 Sekunden oder 1 Sekunde. Dann zu spät angetreten, sonst wäre sie Vierte geworden. Aber naja, Vierte oder Fünfte ist jetzt dann auch egal. Das Gleiche hat übrigens Demi Vollering, das konnte ich gar nicht verstehen, jetzt am Wochenende bei Trevalle Varesine gemacht. Sie fährt mit Elisa Longoborghini kilometerlang alleine von vorne den letzten Berg hoch und verliert einfach auf den letzten 500 Metern den Fokus. Also wirklich, auf den letzten 500 Metern fängt sie an, sich zu beschweren, dass Longoborghini nicht aus dem Windschatten geht. Dann geht sie schon in Unterlenker zum Sprint und konzentriert sich irgendwie nicht so richtig, guckt nach vorne, Longoborghini fährt los und den Sprint hätte sie, glaube ich, auch gewonnen. Aber hat sie dann verloren, weil genau selbe Situation, Antritt, bisschen zu spät, naja. Habe ich nicht verstanden, aber wenigstens Europameisterin. Ja, und Männerrennen, das nervt ja, schon ein bisschen.
Bist du jetzt auch soweit?
Ey, hört auf.
Definitiv.
Ey, komm.
Was willst du jetzt noch? Willst du jetzt noch mal weiter darauf rumreiten, wie toll es ist, so eine Dominanz miterleben zu dürfen?
Ey, ganz ehrlich, ich bleib weiterhin dabei, weil wenn wir Jungs.
Gut, dass wir geteilte Meinungen haben hier immer.
Ey, wenn wir alt sind. Ja, so wie jetzt alte Männer sagen können, ich habe Eddie Merckx erlebt, können wir sagen, wir haben Tadej Pogacar miterlebt.
Ja.
So, das Andi, ich weiß, du weißt es noch nicht zu schätzen, du wirst es aber irgendwann, wenn du ganz viele Geschichten erzählst zu irgendwelchen Leuten, die es schon 30 Mal gehört haben, wirst du dich darüber freuen, dass man davon erzählen kannst, wie dominant dieser Fahrer war. Egal. Doch, hundertprozentig, in das Alter kommen wir alle. und was dann spannend war, fand ich, der Kampf um Platz 3.
Cool.
Ganz ehrlich.
Ja, richtig geil, darum geht es ja
erst mal
auch.
Kurz, nein, warte, bevor wir bei Platz 3 sind, lass nochmal Platz 2 machen, weil Remco hat sich das auch ganz anders vorgestellt mal wieder.
Ja, aber Remco.
Also jeder wusste, dass die Attacke kommt, genauso wie bei der WM. Remco wusste es wieder. Remco war absolut, absolut darauf eingestellt, sich diesmal nicht verarschen zu lassen und konnte einfach wieder nicht mitfahren, aber auch from the start direkt.
Ja, yeah. Das
also
ist,
ich glaube, 1 Kilometer
ist er mitgefahren. Das hat noch keiner verstanden. Ich bin mal, also das ist ja natürlich auch die schwerste Taktik zum Umsetzen. Du musst das Rennen gegen Pogacar eigentlich so leicht machen, wie es geht. Weil der ist ja nur so überlegen, weil er einfach länger so schnell fahren kann und nicht, weil er einmal so schnell fahren kann. das sieht dann auch immer so aus, ne? Dass die einfach, also er lässt die ja immer.
Andi hat das Rezept immer jetzt, alle aussehen, zuhören. Ne?
So, als ob die einfach vom Hinterrad abfallen. Das Problem ist, dass es im Fernsehen nicht so rüberkommt, aber die fahren vorher schon so schnell, die haben alle schon so viel Energie verbraucht, dass Pogacar einfach hat aber mehr übrig. Und das nutzt er dann aus und fährt dann immer so weg, wie er dann wegfährt und zieht das dann halt durch. Aber wenn man sich die Rennen anguckt, ne, am Ende kommen ja alle auf dem letzten Loch da angefahren und die sind einfach komplett leer. Und ich glaube, man müsste einfach mal versuchen, ein Rennen so leicht wie möglich zu machen, von wegen seine Mannschaft zu isolieren. Ja, das haben sie ja super hinbekommen. Das hat kurz geklappt, ja. Dann hat er alle anderen isoliert. Ich glaube, wenn man wirklich jetzt mal so, ich meine, das wird schwierig, ne? Das ist gar nicht möglich, aber ich glaube, das wäre so eine Chance vielleicht, da eben nicht abgehängt zu werden, sondern dann bist du vielleicht dabei und dann hast du nur noch das Problem, dass du ihn ja, trotzdem gut, aber noch schlagen
hängt,
musst.
Ey, Andi, genau, dann hängt er die Leute halt dann später irgendwann trotzdem ab, wenn es dann nochmal kurz eine halbe Stunde richtig hart war. Also ich glaube.
Ja gut, dann musst du ja einfach nichts mehr fahren. Aber das ist ja das Problem, ne? Der sprintet ja auch nicht so schlecht, der fährt gut bergab. Also der hat ja auch keine großen Schwachstellen, außer vielleicht Zeitfahren, weil er einfach nicht so aerodynamisch auf dem Rad sitzt. Aber ansonsten kann er ja alles. Der ist immer in der perfekten Position, der fährt gut bergab, wie gesagt. Da holt es ja nicht viel raus.
Wenn ich jetzt das Rennen wirklich leicht gemacht habe, beziehungsweise ich als Remco Evenepoel habe meine Mannschaft erstmal gar nicht eingesetzt. Alle fahren Windschatten, nur die Slowenen fahren. Pogacar attackiert. Ich lasse ihn erstmal fahren. Meistens hat er ja dann irgendwie so eine Minute Vorsprung. Und dann nehme ich mal die ganze Mannschaft und lasse die alle Suicide fahren.
Ja, aber das bringt ja nichts.
Dann komme ich dann doch da noch einmal hin, nee. Oder? Wenn die wirklich, jeder fährt 5 Minuten
ja, aber
bis zum.
Also erstmal.
Dann bist du wieder dran, dann macht er nochmal selber
also
wahrscheinlich.
Also erstmal ist es ja auch so, dass. Ich meine, Remco redet sich das ja auch alles gerade schön, ne? Der sagt ja gerade irgendwie auch, der neue Trainer. Ja,
gut, der ist auch schon ein bisschen in der Realität angekommen, als er das Interview gegeben hat und meinte, wenn jemand weiß, wie es geht, soll er es ihm bitte
ja,
sagen.
Ja, aber der hat dann auch gesagt, so irgendwie die Minute Abstand darüber hat er sich ja gefreut. Also, ich glaube auch Pogacar, der fährt vorne halt auch schon smart, ne? Also, da könnte auch ein größerer Abstand sein, wenn er wollte. Er will jetzt auch nicht all out fahren, sondern der weiß auch schon, glaube ich, was er tut. Und wenn jetzt alle Belgier Vollgas fahren lässt, also die sind ja in der Regel auch nicht besser als Remco. Und Remco ist ja schon nicht in der Lage, dieses Loch zuzufahren. Da frage ich mich gerade, wie die das schaffen sollen.
Ja gut, aber du weißt ja, wenn man 5 Minuten
ja, natürlich
fährt, bis man nicht mehr kann,
ja,
fährt
weiß,
man
auch
noch
meinst.
Ein bisschen schneller, als wenn man eine Stunde
aber
fährt.
Ich glaube, so einfach ist das nicht.
Ja, okay.
Also, keine Ahnung. Ey, vielleicht können wir es mal probieren. Das wäre vielleicht auch mal eine Wette. Vielleicht wie so Pferderennen. Wir geben Pogacar so ein bisschen Vorsprung und dann fahren hinten einfach so 10 Belgier für Remco.
Ja gut, aber wir können es schlecht organisieren. Und selber schlecht machen.
Man müsste dann auf jeden Fall alle Fahrzeuge aus dem Rennen
ja, rausnehmen. Das stimmt auch. Das war auch mal wieder großartig da am Wochenende.
Ja, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Das sind dann auch ein paar Sekunden pro Kilometer. Und ja, die also selbst wenn du die hinten dann schneller fährst, holst du die nicht auf, weil du vorne ja immer noch auf jeden Fall Führungsfahrzeug etc. Da muss dringend was dran gemacht werden, weil sonst ist auch der
gut,
oder
jetzt?
die vorne fahren, die sind immer im Vorteil. Also wenn du da als Zweiter kommst, da hast du, wenn du Glück hast, ein Motorrad dabei, aber keine Autos, nichts.
Das stimmt nicht. Fluchtgruppen zum Beispiel in der Regel haben die Nachteil und du hast hinten im Feld einen Vorteil, weil die Kamera vor dem Feld fährt, auch Sprintetappen zum Beispiel, und bei Fluchtgruppen die Kamera in der Regel an der Seite oder dahinter ist. Also
ja,
zu sagen, dass du prinzipiell
vielleicht die erste Gruppe nicht, die ne, Ausreißer des Tages, aber dann im Finale oder Finale gibt es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr, man nennt es ja jetzt Pre-Final. dann hast du auf jeden Fall ne, die ganzen Fotografen etc. ist alles dabei und deswegen sagt man auch bei den Klassikern immer besser immer aktiv fahren, als reagieren zu müssen, weil du einfach da auch den Vorteil hast, ne, dadurch. Naja.
Jetzt Platz 3, Paul.
Ja, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Der hat einfach einen schönen Vornamen, deswegen nenne ich ihn einfach beim Vornamen. Paul, der junge Franzose.
Sexas oder Sechas.
Sechas.
Wir wissen es auch nicht.
Andi, kannst du mal erklären, warum der Name so portugiesisch klingt?
Weil ein Elternteil ist aus Portugal. Also hat irgendwie portugiesische Wurzeln. Daher Sechas. Der Name.
Okay, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Paul Sechas. Ich fand das Duell zwischen ihm und Scaroni, war das, ne? Ja, fand ich so genial an diesem letzten entscheidenden Anstieg, wo Sechas ja einfach komplett hochsprintet, sich immer wieder umschaut, die Lücke nicht aufbekommt, dann kurz sein lässt und dann wieder weiter sprintet und du siehst, wie die französischen Fans einfach neben denen am Abgehen sind. Also es war so, ich fand es echt geil und dann danach gab es ihm, glaube ich, so eine Gegenwelle noch, wie auch die Franzosen ihm, glaube ich, irgendwie zugerufen haben, den Scaroni dann, als er dann quasi nicht mehr folgen konnte, eine Lücke hatte, mach langsamer oder irgend sowas, war es, glaube ich, in der Übersetzung. Es war so witzig zu beobachten. Also ich fand das dann schon ein sehr, sehr spannendes Duell. Und einfach
auf
auch
4 Minuten Rückstand.
Wie der Typ. Ja, also überragend, wie dieser Typ, wie dieser 19-Jährige fährt, der eine Woche vorher gerade, was wird der 16. bei der WM wird, auch die schwerste WM seit, keine Ahnung, Jahrzehnten, und dann jetzt so eine EM, die ja auch sehr, sehr schwer war, das fand ich jetzt schon echt sehr, sehr krass, muss ich sagen. Also ja. Und Tom Scoins, ja, der wieder Fünfter
wird. Wird genug gehypt. Ja, Tom Scoins wieder sogar noch Dings eingeholt hier, Ayuso. Ja. Ayuso mit Seixas und Scaroni, nämlich in der Dreiergruppe eigentlich hinter Remco und Tadej hinterher gewesen. Und aber die ist dann auch nochmal zerfallen und Tom Scoins hat es einfach geschafft, Ayuso nochmal einzuholen und zu überholen.
Legende, Junge, Legende. Fight um Platz 3 fand ich cool.
Ja. Aber lass doch mal kurz jetzt, okay, EM abgehakt. Trevalle Varesine eigentlich genau dasselbe. Beziehungsweise nicht abgehakt. Genau, ich wollte noch was sagen. Das gab es jetzt wirklich noch nicht oft, meiner Meinung nach. Beziehungsweise habe ich es irgendwie nicht im Kopf. Also A, habe ich noch nicht gesehen oder hätte ich gar nicht gedacht, dass es möglich ist, dass man im Weltmeistertrikot die EM fährt. Dachte, man muss trotzdem mit Nationaltrikot fahren. Wurde aber sowohl bei Frauen als bei Männern auch gemacht.
Das war ja Nationaltrikot, halt ein WM-Streifen.
Okay. Also im Zeitfahren hat's Marlen Reusser, hat auch Weltmeisterstreifen gehabt. Ich will mich nicht drüber beschweren, habe ich nur noch nicht gesehen. Aber jetzt ist es ja so, dass von 4 Elite-Titeln 3 identisch Europameister und Weltmeister sind. Also Marlen Reusser, Zeitfahren, Europameisterin und Weltmeisterin, Tadej Pogacar, Europameister und Weltmeister und Remco Evenepoel, Zeitfahrer, Europameister und Weltmeister. Meint ihr, es gibt Feature-Trikots jetzt?
Ja, so halb-halb, ne?
Alles Streifen? Ja. Oder müssen die einfach Weltmeister-Trikot tragen und man sieht Europameister-Trikot dann einfach nur bei Demi Vollering?
Nur bei Demi Vollering. Ich glaube, da gibt es Regeln, die du kannst jetzt nicht einfach da noch ein paar Sterne drauf machen oder so.
Schade. Fänd's geil.
Ja, ist schon schade, ne?
Ja, was heißt schade? Ja, es ist halt einfach, aber oder es habt ihr auch nicht im oder habt ihr es in Erinnerung, dass das öfters mal passiert ist? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, Europameisterschaft gibt's noch nicht wieder so lange, irgendwie seit 2016, glaube ich.
Naja, aber da war der Radsport noch in Ordnung und spannend und es gab mehrere mögliche Sieger, wurde noch taktiert, nicht einfach nur ein Ausscheidungsfahren veranstaltet, aber ich glaube, dass einer beides gewonnen hat. Wüsste ich jetzt nicht, ne? So, wenn man die letzten Jahre Europameister zurückdenkt.
Die haben den Hals halt auch voll bekommen dann, wenn die mal Weltmeister waren oder Europameister.
Ja, es war natürlich auch mit der Europameisterschaft, die war eigentlich ja immer Anfang September oder so, ne? Da waren halt, ja, da lief dann zum Beispiel noch die Vuelta, da waren die Starterfelder auf jeden Fall andere. Dann gab es nicht so viele Überschneidungen.
Ja, hallo in den Besenwagen mal wieder. Das letzte Mal war nach der Vuelta. Jetzt ist die Saison schon fast vorbei, während sich ein paar meiner Teamkollegen in Italien noch abrackern. Will ich noch ein Heimspiel beim Münsterland Giro genießen. Ich wurde im Rennen, glaube ich, 50 Mal gefragt, warum ich hier bin, was ziemlich witzig war. Aber ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. War nochmal ein cooler Abschluss der europäischen Saison für mich. Ja, und aufgrund dessen, dass ich erstens immer gerne viele Rennen fahre und zweitens eine gute Shape aus der Vuelta gebracht habe, habe ich mich noch qualifiziert, jetzt einen kleinen Trip nach China zu machen. Bin ich noch nie gefahren. Tour of Guangxi ist komplett was Neues für mich, aber ich freue mich und bin mal sehr gespannt, was da für mich bei rausspringen wird. Ich habe mir auf jeden Fall was vorgenommen und hoffe, dass ich die Saison dann nochmal mit einem coolen, schönen Ergebnis beenden kann. Ja, dann denke ich, werden wir uns danach hören. Ich werde mal ein paar Eindrücke aus China mitbringen. Das ist sicherlich mal nochmal eine ganz andere Erfahrung. Aber an sich habe ich mit den Rennen, die Ende der Saison Oktober rum stattgefunden haben, immer gute Erfahrungen gemacht und freue mich jetzt auch wieder drauf. Wir hören uns also in gut 2 Wochen. Drückt mir die Daumen. Bis dahin, ihr wisst, wie immer, euer Ben.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, die Herbstferien stehen vor der Tür. Und auch heute ist Sally wieder mit an Bord als Partner beim Besenwagen. Basti, Herbstferien heißt bei dir eigentlich immer Trainingslager. Und ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, wenn du keinen Bock hast auf schlechtes Internet im Hotel, hol dir einfach dein Datenvolumen über Sally.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ja, Herbstferien, wer kennt's nicht? Leute, die Kinder haben oder LehrerInnen als Partner, die sind angewiesen auf solche Phasen. Und nachdem ich jetzt 2 Wochen richtig gearbeitet habe, ist nächste Woche Urlaub angesagt, ab geht's nach Malle. Und ja, vielleicht mache ich das wirklich mal, weil Datenvolumen immer problematisch auf Reisen und Sally ist ja mega einfach. Also gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Wer auch hier ein bisschen sparen will mit uns, ist natürlich möglich. Besenwagen immer eine verlässliche Quelle an Sparinfos. 15% auf Sally gibt es mit uns auf sally.com/besenwagen und wenn du ein Datenpaket ab 10 GB abschließt, dann gibt es sogar noch einen Monat NordVPN
on top. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Super günstig und kannst halt im Urlaub einfach weiterhin streamen, gucken, im Internet surfen, was du willst, ohne dir Sorgen zu machen, dass du dein Datenvolumen aufbrauchst. Und du hast auf jeden Fall mit der eSIM super leicht alles eingerichtet. Alles im Griff und kannst dich aufs Radfahren konzentrieren.
Auch hier findet ihr wie immer alle Infos in den Shownotes.
Gut, dann lass noch mal schnell auf die italienischen Rennen kommen, die jetzt im Vorfeld der Lombardei-Rundfahrt laufen. Ich will nur ein, zwei Sachen dazu noch sagen, bevor wir jetzt noch mal hier ein bisschen in Wechsel und Teams reingehen. Die neue Weltmeisterin, die hat auf jeden Fall richtig Radau gemacht jetzt in Italien, sowohl bei der Emilia als auch bei Trevalle Varesine jetzt. Habe ich immer so, weiß ich nicht, glaube 20, 30 Kilometer vor Ziel oder was, habe ich dann mal so in Live-Ticker reingeguckt und leider bei Emilia gab es keine Übertragung, bei Trevalle aber schon. Und da war die immer solo einfach vorne und dahinter nur noch eine Favoritengruppe, die sie dann auch immer wieder eingeholt hat, aber sie ist bei beiden Zehnte geworden, also ich glaube... Die hat jetzt halt zufällig als erstes großes Rennen die Weltmeisterschaft gewonnen, aber ich glaube, sie wird noch ein paar Großrennen abschießen in Zukunft. Das läuft da relativ stabil und macht richtig Bock zuzugucken.
Ja.
Bei den Männern nicht so, weil gut, Emilia war geil. Pidcock gegen Del Toro Sprint. Trevalle war dann natürlich wieder wie immer. So wie Lombardei auch sein wird.
Sieht danach aus, ne?
Aber Andi weiß ja nicht, wie Lombardei-Rennen aussieht.
Nee, tatsächlich nicht.
Hat er noch nie gesehen.
Ich glaube, ich habe wirklich nur immer so Ausschnitte von dem Rennen gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo die langfahren. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist.
Wie stellst du es dir so vor, wie das so ist?
Die Berge sind halt schon relativ lang für so einen Klassiker, ne? Die sie fahren.
Das ist schon fies da am Comersee,
ja. Deswegen, also für mich ist es, ich verstehe gar nicht, warum das ein Monument ist.
Aber weißt du noch, wie Remco von der Brücke gefallen ist? Das musst du dich doch erinnern.
Habe ich auch, auf TikTok habe ich gesehen. Ja komm, ganz ehrlich, also das ist ja so
ein, du fragst, warum es ein Monument ist.
Bergetappen-Eintagesrennen, das ist sowas, holt mich einfach nicht ab, sorry. Guck dir das an hier, 11 Kilometer Berg, 10 Kilometer Berg.
Du, Andi, es hat mega, mega krasse Tradition, die Italiener rasten aus.
Die finden das mega geil, glaube ich. Mittlerweile ist auch Bianca super. Geiler, oder?
Ja, das kann sein, da hast du recht. Aber hey, diese Madonna, die Gisallo da, diese Kirche auf dem vorletzten Berg oder was das ist, ist schon geil. Also auch da drin, alles voll mit Drahtsport-Sachen. Das ist einfach so eine wirkliche Kirche, wo Fahrräder und Trikots und alles mögliche drin hängen und so.
Gibt's auf Mallorca auch.
Okay, gibt's in Köln auch.
Ja, keine Ahnung. Ist vielleicht das, weil es das einzige Monument ist, was ich nicht gestartet bin.
Also erstmal Lombardei ist ein schönes Rennen und ich finde schon, dass man es Monument nennen kann. Ist ein bisschen spät im Jahr. Ich glaube, so ein paar Tage früher wird dem Rennen gut tun, aber es ist brutal schwer und ja, also Andi, ich glaube, das ist so, als wenn ich sagen würde, Flandern sollte kein Monument sein. Oder, also weißt du, ein Rennen, was mir selber nicht liegt, oder sagen wir, Roubaix ist kein Monument, weil liegt mir nicht. Das ist halt, ja,
aber kennt also, jeder. Kennt jeder.
Ja,
ist auf der ganzen Welt bekannt, wenn du die Leute fragst, Lombardei-Rundfahrt, hä?
Ja. Lombardei-Rundfahrt hat
eigentlich. Und dann fragen die alle, warum ist denn das, warum ist das auch ein Monument, wenn die anderen Monumente sind, die wir alle kennen, aber Lombardei-Rundfahrt, keine Ahnung, kennt keiner. Wirklich, wenn du jetzt mal 100 Leute auf der Straße fragen würdest, ich wette, kennt keiner.
Mit wem verscherze ich es mir, wenn ich sage, dass Lüttich-Bastogne, finde ich, irgendwie überbewertet ist?
Mit mir nicht.
Junge. Ja.
Also ich bin auch für Strade.
Ja, ich bin auch für Strade, aber da bin ich für 6 Monumente und jetzt nicht eins streichen.
Ja, von mir aus können wir auch 10 draus machen. Finden schon noch ein paar gute Rennen.
Nee, ich finde, man darf es noch nicht übertreiben. Aber ey, von Köln, Junge. Auch da. Ich erinnere mich, ne, so in so 40 Jahren, wenn wir alte Männer sind, dann können wir sagen, wir haben die Zeit erlebt, als die Zahl der Pogacar 5-mal gewonnen Gott. Hat.
So lange, das ist gar nicht mehr, bis wir alte Männer sind.
Ja, nein, aber dann sind wir richtig alt. Und sind wir in dem Alter, wo wir uns immer wiederholen. Jeden
also
Tag.
Wenn du nächstes Jahr bei der genau. Sauerland-Rundfahrt am Start stehst und da steht da irgendwie so ein 20-jähriger Nachwuchsfahrer neben dir, der denkt sich auch, was macht der alte Mann hier?
Ey, dazu Geschichte, hast du einen Punkt. Aber gestern bin ich der Recon gefahren bei der WM-Strecke und da kam so ein Schotte, der jetzt Ire ist und für ein holländisches Conti-Team fährt für dieses Volker Wessel, wie die auch heißen. Der heißt Finn mit Vornamen. Irgendwie einen Nachnamen hat er offensichtlich auch, weiß gerade nicht, aber der hat jetzt irgendwie dieses Jahr auch schon ein paar UCI-Rennen gewonnen. Und wir fahren so nebeneinander, erzählen ein bisschen, dann findet er raus, dass ich so auch eine Zeit in UK verbracht habe, dass wir die gleichen Leute kennen. Und es ist halt dann auch so witzig, wie er mich da halt so fragt, ja, also machst du das beruflich hier? Ich bin mit dem Deutschen Meisterkit gefahren, ne? Und ob ich Gravelfahrer bin und also ich kam mir so richtig wie ein Hobbyfahrer vor in dem Moment. Dass mich so ein Junge halt fragt, ob das, was ich hier gerade mache, also hat noch gefehlt, ob was er mich fragt, welche Altersklasse ich dann fahre. So kurz davor war es.
Ja, den kannst du mal richtig rund machen am Sonntag. Ja,
da habe ich auch wieder festgestellt, dass die Leute eigentlich kennen, vor allem diese nicht. Und er sagte, er hasst Social Media. Das fand ich auch eine interessante Aussage. Die höre ich jetzt öfters von der Generation. Ich glaube, die kriegen vieles gar nicht mehr mit. Ich weiß nicht, was die konsumieren.
Paul, der ist 26.
Ja, der ist jung, Junge. Der ist 14 Jahre, 13 Jahre.
26. Full grown, erwachsen.
Ja, aber war nett trotzdem. War nur witzig. Dass
der hat einfach nur kein Instagram.
Der hat Instagram.
Ja, vor allen Dingen hat er sich... Vorher hat er sich mit Gravel auch noch nicht weit auseinandergesetzt. Na gut.
Ah, ja, jetzt können wir Fahrerwechsel, Dingsbums, Teams Corner.
Ja,
Uitebrooks-Wechsel, endlich mal wieder.
Ey.
Ich habe schon, jeder hat gelacht, jeder hat gelesen, hat gelacht erstmal. Bisschen Kontext. Hier an Uitebrooks war im. Ich habe auch heute hier Patrick Lefevre. Artikel dazu noch gelesen, schnell, bevor wir hier aufgenommen haben.
Erzähl mal, der interessiert mich jetzt auch.
Also der war erstmal bei Autoeder, ne? Cian Uitebrooks. Übrigens, Side-Fact-Info aus dem Boulevardbereich, Magdalene Valliers ist seine Freundin. Die amtierende Weltmeisterin jetzt.
Das ist auch neu.
Und vielleicht, die wohnt, glaube ich, in Girona. Vielleicht kommt so jetzt sein Wechsel da nach Spanien zustande oder ist ein Faktor davon, keine Ahnung, was auch immer. Patrick Lefevre sagt, er hat ihn sich schon als U17-Fahrer angeguckt und hatte ihn schon mal in ein Quickstep-Trainingslager eingeladen, wo er damals aufgefallen ist durch, also er hat ihn natürlich wegen Werten und so weiter da eingeladen und dann ist er aufgefallen durch seine aggressive, kompetitive Ader, hätte sich mit Bob Jungels schon am Berg gegenseitig attackiert und auseinandergefahren und er meinte, er hat ihn damals extra nicht in die Trainingsgruppe mit Remco gepackt, weil die zwei wären gefahren, bis einer tot gewesen wäre, meinte er. In Ohnmacht gefallen, hat er gesagt. Dann ist er ja aber nicht zu Quickstep ins Devo-Team gegangen, sondern eben zu Bora, Hans Grohe damals noch, zu Auto Eder, in ein, ja, illustres Devo-Team. Unser letztwöchiger Gast, Marco Schrettl, war da auch zum Beispiel mit ihm zusammen. Hat dann dort die zwei U19-Jahre verbracht und ist, glaube ich, ohne ein U23er, ne? World Tour-Profi bei Bora Hans Grohe geworden, wenn ich mich nicht irre. Andi guckt das hoffentlich gerade nach. Ich erzähle mal weiter. Profi geworden, ja. Das Ganze ist aber halt irgendwie nie so richtig in guter Stimmung geendet. Ich habe schon wieder vergessen, was da so zwischendrin passiert ist. Auf jeden Fall gab es dann A, die Unterschrift bei Alex Carrera als Agent, B, dann einen untervertraglichen Wechsel, was damals, glaube ich, noch so wirklich neu war, zu Wismar Liesebike. Man hat das auch irgendwie so damals verkündet, bevor das Team ein Statement dazu abgeben konnte, was Ralf Denk damals gar nicht geschmeckt hat. Und da gab es auf jeden Fall auch mal so ein Interview kurzzeitig, wo er meinte, die gehen dann rechtlich dagegen vor. Der ist hier unter Vertrag, das bleibt auch so und so weiter. Am Ende hat man sich irgendwie gütlich geeinigt. Ist wahrscheinlich ein bisschen Geld geflossen. Und er konnte dann zu FISMA Liesebike wechseln, wo er jetzt, glaube ich, auch seit 2 Jahren fährt. Und innerhalb eines 3 Jahren, ja, boah. Ich sammle mich kurz. Innerhalb eines 3-Jahres-Vertrags. Also nächstes Jahr ist er da eigentlich noch unter Vertrag. Und jetzt plötzlich kam die Info diese Woche, dass er zu Movistar wechselt. Also wieder innerhalb eines Vertrages, immer noch unter demselben Agenten. Es wird mitgeteilt, dass das alles wegen sportlicher Gründe und so weiter. Also es gibt keine schlechte Laune, aber er will wechseln. Also entweder hat er ein Riesenangebot da, und FISMA ist nicht böse, ihn gehen zu lassen. Oder, ja, wie auch immer. Das ist erstmal so das Konstrukt. Patrick Lefevre sagt dazu noch, er kann das Ganze nicht so ganz verstehen. Er findet, das sind auf jeden Fall falsche Entscheidungen und das, er sollte ein bisschen mehr Geduld und Ausdauer bei den ganzen Geschichten haben. Liegt natürlich auch an seinem Agenten. Er war damals so als zweiter Remco gehandelt, aber mit 22 Jahren war Remco schon Weltmeister und hat 37 Rennen gewonnen und Ute Brox hat jetzt nur 2 Rennen gewonnen. Von Wismar konnte ich noch lesen, dass er war ein bisschen verletzungsgeplagt über den letzten Winter und zuletzt ging es bergauf bei ihm nach einem Wechsel der Sattelposition oder der Sitzposition und Satteleinstellung. Ich habe dann mal geguckt auf Instagram, was ich so finde. Er sitzt jetzt auf jeden Fall ganz vorne mit dem Sattel. Das war vorher tatsächlich nicht so. Also ganz neu. Okay, Infoblog beendet. Statements.
Also ich saß 2020 irgendwann mal bei der Familie Otto-Brux im Wohnzimmer mit Sian und seinen Eltern. Der war damals noch, ja, wie alt war der? 16, glaube ich. Auch 16, 17. Ja, war ein sehr interessantes Gespräch und als ich dann da raus bin, da war mir schon klar, okay, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht die neuen Agenten von ihm, weil die da auch ganz andere Vorstellungen hatten, ne? Also gerade was du sagst, war für ihn damals schon klar, da war im ersten Jahr Junioren, dass er direkt Profi werden soll. Davon hatten wir ihm damals abgeraten. Ja, die Familie hat es auf jeden Fall durchgezogen, ne? Ist dann direkt auch schon fürs zweite Jahr zu Bora gewechselt letztendlich, ne? Also zu Bora Hans Grohe, beziehungsweise ins Junior-Team der Mannschaft, die sie damals hatten. Und ja, da auch sehr früh Profi geworden. Und damals dachte ich mir schon, dass er auf jeden Fall noch nicht so die emotionale Reife hat, um diesen Schritt in den Profisport zu gehen. Und ich glaube, da ist auch in der Zeit noch nicht so viel passiert. Und er ist ja auch schon ein spezieller Typ. Also ich würde mal sagen, eher so sehr intelligent, aber dadurch vielleicht auch so ein bisschen immer Außenseiter ne, gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Art gerade so im Profi-Radsport auch nicht überall gut angekommen ist. Also ich weiß nicht, wie das bei dir vielleicht angekommen ist, Basti, aber so von seinen Teamkollegen der letzten Jahre hört man schon immer wieder Geschichten, wie sonderbar er auf jeden Fall ist. Und hat sich dann auch, glaube ich, eher im Laufe seiner Karriere für einen Agenten entschieden, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er im Sportler mal die Meinung sagt, sondern eher das macht, was der Sportler will. Was jetzt vielleicht auch nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Ja, wie gesagt, irgendwie hat ihm die Struktur bei Bora gefehlt, dann bei Wismar hat ihm jetzt die Struktur gefehlt oder was, wie auch immer. Und jetzt geht er zu Movistar. Bei Bora war zu wenig Struktur, bei Wismar war zu viel Struktur und jetzt bei Movistar ist gar keine Struktur. Mal sehen, ob das dann für ihn vielleicht funktioniert.
Naja, aber hat er nicht, ich habe so rausgelesen, dass der Wechsel auch stattfindet, weil man nicht die gleichen Ziele verfolgt. Was ja heißt.
Gut, Movistar braucht natürlich auch unbedingt einen Klassementfahrer, ne? Das ist natürlich irgendwie auch da hinten dran. Die sind natürlich froh, irgendeinen zu haben, der eine Chance hat, vorne reinzufahren. Ist halt die Frage, ob das wirklich so ist.
Also der ist ja jetzt mit sehr viel, sag ich mal, Erwartungen, glaube ich, gewechselt, ne? Ich weiß nicht, ob er vorher schon mal war, wird er auf jeden Fall dieses Jahr, ist ja keine große Rundfahrt gefahren. Natürlich auch verletzungsgeprägt. Letztes Jahr holt er dann auch nichts. Davor im Jahr wird er mal Achter bei der Vuelta. Aber ich glaube, er hat nach wie vor einfach die Idee, dass er bei solchen Rundfahrten als Kapitän an den Start geht. Und da denke ich mal, kann man schon von Seiten Wismar sagen, das sehen wir jetzt anders, weil da haben wir auch ein paar Fahrer, die das schon bewiesen haben und wahrscheinlich auch besser können. Und ich glaube, man hat dann einfach gesagt,
wir brauchen ihn
jetzt nicht unbedingt und okay. Das ist ein Konfliktpotenzial, dann lassen wir ihn auch einfach gehen. Also ich glaube nicht, dass Wismar damit jetzt ein Problem hatte, den aus dem Vertrag rauszulassen, weil, ne, also glaube ich jetzt schon zwei halbwegs schwierige Jahre über die Bühne gelaufen sind. Dieses Jahr kam dann irgendwann der Erfolg zurück. Aber ich glaube, bis dahin war es für alle Beteiligten auch ein komplizierter Weg. Und dann, wenn man sich da irgendwie, wenn man eine Lösung findet und hat man jetzt bei Wismar Liesebike im nächsten Jahr auch ein paar Eisen im Feuer, auch wenn man jetzt sich dann nochmal guckt, was aus der Nachwuchsmannschaft da hochkommt. Da ist man jetzt, glaube ich, nicht traurig drüber. Würde ich jetzt mal sagen, so als Außenstehender.
Interessanterweise wird er auch budgetfrei, ne? Er geht, dann Koi, der wird jetzt vorher auch nicht günstig gewesen sein. Das ist schon auch interessant.
Ich glaub schon, oder Andi?
Also wahrscheinlich nicht ansatzweise so teuer wie sein neuer Vertrag, aber denke ich mal, dass das Team da schon über die Jahre, dass sie da das Gehalt angepasst haben, ne? Also ich weiß nicht, wie oft er da schon verlängert hat, aber gehe ich mal davon aus, dass er da auf jeden Fall jetzt nicht noch auf seinem Neoprofi-Gehalt rumgefahren ist. Sind wahrscheinlich beides Fahrer, die jetzt auch nicht wenig verdient haben. Und von daher, ja, weiß ich nicht, was sie mit dem Geld machen. Sonst haben wir ja bei der letzten Folge besprochen, eher so ein paar unbekanntere Fahrer verpflichtet, ne?
Genau. Von Movistar geht gleichzeitig Gregor Mühlberger weg. Geht zu Decathlon. Wenn ich mir da so die 26er Movistar-Truppe angucke, sind jetzt 23 Leute offiziell. Gut, gleichzeitig gibt es Infos. Paul, du hast gerade einen Artikel reingeschickt. Man konnte jetzt letzte Woche lesen, dass es von Arkea Verantwortlichen Interviews gab, wo sie sagen, dass das jetzt eigentlich fast zu Ende ist. Noch nicht ganz offiziell, aber sie sehen, also da waren, glaube ich, zwei Interviews, die sagten, sie sehen da keine Zukunft mehr für nächstes Jahr. Und bei Intermarché Lotto Fusion scheint es jetzt irgendwie noch an Abwicklung von Intermarché Schulden zu liegen, bevor man das offiziell an den Start bringen kann.
Da weiß ich auch nichts von. Da habe ich jetzt gerade eben auch nur den Artikel gelesen. Eine Woche haben sie noch Zeit. Dann müssen, also am 15. Oktober müssen die ganzen Unterlagen an die UCI gesandt werden, um die Lizenzen zu beantragen oder die Teams anzumelden fürs nächste Jahr. Und da werden hier und da mal noch Fristen verlängert. Aber ich glaube, so das Grobe muss auf jeden Fall dann bei denen auf dem Tisch liegen. Und bis jetzt waren eigentlich immer alle Informationen, die zu mir hier durchgesickert sind, dass das über die Bühne geht. Also ich denke mal, dass das jetzt bei denen keine News sind, sondern dass da, glaube ich, alle Beteiligten schon irgendwie drüber Bescheid wissen und dass man eben jetzt daran arbeitet, die beiden Teams zusammenzuführen. Und das muss ja dann am Ende auch immer noch die UCI absegnen, weil aktuell sind, glaube ich, ein paar Fahrer zu viel unter Vertrag. Also die müssten entweder ein anderes Team vermittelt werden oder, wenn sich die UCI darauf einlässt, ausbezahlt werden. Sonst könnte da auch die UCI einfach einen Riegel vorschieben und sagen, nee, es gibt hier noch bestehende Verträge, bestehende Arbeitsverhältnisse. Das erlauben wir jetzt nicht, dass zwei Teams zusammengehen. Aber normalerweise findet sich auch da eine Lösung. Also ich gehe jetzt hier immer noch davon aus, dass die beiden Teams nächstes Jahr zusammengehen und dann unter, wie auch immer sie dann heißen werden, Lotto Intermarché oder keine Ahnung, noch ein anderer Name.
Also ich kann da schon mal so ein paar Insider aus Industrieperspektive droppen, aber das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Man wird ja auf der Lotto-Lizenz weitermachen, deswegen sind einige Sponsoren von Intermarché auf jeden Fall raus aus dem Pro-Geschäft.
Ja, ich glaube, da war man auch nicht so happy im Hause Cube. Die sind nämlich dann, ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie noch bei einem anderen Team reinkommen. Ist ja jetzt auch relativ spät im Jahr, also normalerweise würde man jetzt sagen,
sein.
Da haben alle Teams ihre Radsponsoren für nächstes Jahr schon unter Dach und Fach, aber ja.
Da wird ja vielleicht, also Ufex übrigens auch, ne? Also die sind, glaube ich, auch gar nicht so happy da drum, wobei für den natürlich auch budgetfrei wird und haben jetzt zumindest mal kurz eine gute Zeit gehabt bei Intermarché, glaube ich. Zum anderen, vielleicht wird bei Israel noch was frei.
Naja, also ich glaube, da sind wir.
Das ist, glaube ich, das letzte Team, was ich mir vorstellen könnte, wo noch ein Sponsor frei sein könnte.
Bestehende Verträge mit Faktor und so. Also ist nicht so, dass. Also.
Gut, es wurden Ultimaten gesetzt und die werden jetzt wahrscheinlich auch eingehalten. Also sowohl Faktor hatte kommuniziert, als auch Premier Tech, glaube ich, dass, wenn das Teammanagement nicht den Namen ändert für nächstes Jahr und die Nationalidentität rausnimmt aus dem Team, dass sie dann nicht weitermachen wollten. Und jetzt gab es ein Kommuniqué, dass sich Sylvain Adams aus der Teamleitung zurückzieht und dass das Team den Namen ändern wird nächstes Jahr, aber sonst nichts Genaueres. Wisst ihr was sonst?
Nee, nichts Genaues. Man hat ja schon sehr viel früher gehört, dass, glaube ich, Premier Tech so ziemlich, also dass die Derek G als Fahrer im Team, dass es für sie immer so eine Voraussetzung für das Sponsoring auch in Zukunft sein würde. Da hatte ich dann eher so gehört, dass man sich vielleicht überlegt, deswegen, ne, weil ich meine, Derek G hat jetzt irgendwie sein Arbeitsverhältnis von seiner Seite aus aufgekündigt. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Hängt wahrscheinlich jetzt auch mit der Neuausrichtung des Teams zusammen. Dass man da schon gesagt hat, man zieht den Stecker. Wenn der nicht mehr dabei ist, dann sind wir auch raus. Jetzt ist die Entwicklung irgendwie eine ganz andere. Aber interessiert mich natürlich jetzt auch da, was das Ende dann sein wird für Derek G. Ne? Also er hat sich ja, glaube ich, ne, auch wegen der politischen Lage und der Schwierigkeiten mit dem Team da, ich glaube, das hat er als Grund genommen, oder? Seinen Vertrag aufzulösen. So hat man das irgendwie.
Es wurde nicht 100%ig formuliert, aber man konnte das da definitiv zwischen den Zeilen
nicht mehr
lesen.
Team Israel ist, sondern einfach nur Premier Tech und mit kanadischer Lizenz unterwegs ist. Also kommt er dann da mit dem gleichen Grund, kommt er da nicht mehr raus.
Ich werde mal beim Management nachfragen. Ja. Vielleicht kriegen wir eine Art von Info.
Naja.
Ja. Habe ich noch was aufgeschrieben? So, es ist sehr starke Infofolge heute auf jeden Fall, aber es gibt ja auch irgendwie paar spannende Sachen. Ja, ich bin durch mit meiner kleinen Liste.
Ja.
Haben wir noch was Lustiges zum Abschluss?
Was Trauriges vielleicht. Ich sehe immer mehr Leute unnötigerweise auf der Straße fahren. Das sollen die doch bitte lassen. Das ist gefährlich. Leider ist das gefährlich. Aber wenn daneben so ein guter Radweg ist, dann benutzt doch bitte die Radwege.
Wort zum Donnerstag.
Ja. Wort zum Donnerstag.
Ja, dann
schön, ne?
Ja, es werden bestimmt einige von euch auch bei der Gravel-WM irgendwie am Start sein. Paul und ich sind auf jeden Fall da. Sagt gern Hallo. Rose Clubhouse eröffnet bei Fix Gear Coffee. Ich hänge da bestimmt ein bisschen ab. Kommt vorbei.
Von Swam gibt es auch ein Clubhouse irgendwo im Master.
Genau. Da werde ich auch mal sein, definitiv.
Ihr könnt einfach, wenn ihr wollt, überall umsonst Kaffee trinken.
Über Kaffee saufen, ja.
Einfach
für alle,
da kriegt man alles umsonst.
Für alle, die mitfahren übrigens, gibt es von Rose ein Stück Kuchen im Ziel. Wir sind nämlich hier Sponsor von der WM.
Also, und ich krieg auch ein Stück.
Ich glaube, irgendwelche Azubis von uns verteilen.
Erst gibt was umsonst, genau. Paul.
Hast du
richtig verstanden.
Alle Teilnehmer kriegen im Ziel, wir müssen 3000 Stück Kuchen verteilen.
3000 so Leute fahren da mit?
Also glaub, ja.
Allen Klassen oder nur in allen?
Nur bei der Männerelite.
Nur Männerelite?
Nein, alles.
Nee, ich glaube Frauen alles. Auch, okay. Oder? Nee.
Also alle Altersklassen.
Krass, Mann. Ich dachte, muss man sich für qualifizieren. Da kann ja jeder mitfahren.
Ja, die haben sich alle qualifiziert.
Wie qualifiziert man sich damit? Wenn man ein Gravelrad hat oder was?
Top 25% in deiner Altersklasse oder bei Elite, wenn du an so einem UCI-Qualifier-Rennen teilnimmst. Ey, nächste
Nur
Woche
teilnehmen.
In Leuven reisen wir. Ja, Top 25%.
Nee, Top 25% deiner Altersklasse musst du schaffen.
Andi, nächstes Jahr ist die WM in Australien. Komm mit nach Leuven. Ist schon Qualifikationsrennen für nächstes Jahr.
Nächste Woche.
Wir machen die WM-Quali safe. Aber noch eine Sache. Ich habe die Recon gemacht und ich habe mich quasi so gefühlt, wie nächstes Jahr bei der Saarland-Rundfahrt der 20-Jährige, wenn er mit mir am Start steht. Weil da waren nur alte Männer unterwegs, die sich die Gravel-WM-Strecke angeschaut haben.
Ich habe geguckt, es sind in der Klasse 80 bis 84 ist einer am Start und in der Klasse 85 bis 89 sind zwei am Start. Ja.
Ich glaube, die habe ich gestern auch beide gesehen. Beim Recon. Nein, ey, falls einer davon jetzt deutsch war, Entschuldigung.
Ey, auf jeden Fall mitmachen.
Das
ist mega geil. Ich will auch fahren, bis ich 90 bin. Ja. Also.
Ja, da sehe ich eine hohe Chance bei dir.
Ja, ich auch. Ja.
Also.
Glücklicherweise ich auch. Jo, macht's gut.